Okay, jetzt machen wir erstmal einen Soundcheck. Kann man mich schon hören? Sound ist okay? Auch da oben alles okay mit dem Sound? Okay, danke. Und die Einladung an diejenigen, die draußen sitzen, aber nicht draußen sitzen wollen. Es gibt noch jede Menge freie Plätze hier drinnen. Ihr müsst nicht auf dem kalten Rasen sitzen. Ihr dürft euch gerne hier gemütlich machen. Obere Ränge, hier vorne sehe ich noch freie Plätze. Fühlt euch eingeladen, hier drin noch mit dazu zu kommen. Ja, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu diesem Seminar. Darf an der Vorstellung gleich nochmal anknüpfen. Mein Name ist Gerald Müller und ich bin mit meiner Familie hier, die ich auch gerne vorstellen möchte. Das füllt dann ungefähr schon den linken halben Block hier. Meine Frau Lilian mit unseren 7 Kindern. Wenn ihr euch mal ganz kurz erheben würdet. Ist schon richtig. Und es könnte natürlich sein, dass hier heute Abend manche Erwartungen nicht erfüllt werden, denn der Titel für das Seminar heißt ja Mission Impossible. Und für mich selber, da ich jetzt in der Vorbereitung für dieses Eidlinger Pfingst-Jugendtreffen mich auch immer wieder im Gebet gefragt habe, was ist eigentlich dran hier heute Abend? Es wird durchaus darum gehen, wie Christen in anderen Ländern heute ihr Christsein leben, aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zu zeigen, wie leben wir unser Christsein. Das war ja schon in vielen Seminaren und Vorträgen heute Thema. Und ich möchte auch uns mitnehmen auf diesem Weg und in der Frage, wie wird man Missionar? Das heißt, das, was der Volker Gäckle zum Abschluss seines Vortrages heute gesagt hat, auf die Einladung für die Eidlinger Pfingstjugendtage, da gehört ein ganz großer Warnaufkleber drauf. Wer hier hingeht, läuft Gefahr, von Gott gepackt zu werden und dass sich sein Leben ändern könnte. Achtung! Und das Gleiche gilt für so einen Missionsvortrag auch. Ich erinnere mich an eine Situation nach der Jugendmissionskonferenz, die jedes Jahr im Januar, früher auf dem Killesberg, jetzt an der Messe in Stuttgart stattfindet. Und im Anschluss hörte ich von einer jungen Frau, die nach Hause gekommen war und gesagt hat, Papa, ich habe den Eindruck, für mich ist Mission dran. Und der Vater sagte, wie kommst du denn da drauf? Ja, ich war auf der Jumiko da in Stuttgart und die haben die ganze Zeit von Mission gesprochen. Vielleicht könnte das ja was für mich sein, aber die haben immer und immer, wo ich hinkam, die haben von Mission gesprochen. Und der Vater hat gesagt, bist du bescheuert? Das ist die Jugendmissionskonferenz. Natürlich erzählen die dir den ganzen Tag, dass Mission wichtig und dringend ist und dass jeder gebraucht wird. Und die gleiche Warnung kann ich eigentlich auch heute hier nur aussprechen. Es könnte sein, dass der Herr Wege aufzeigt für jeden von denen, die hier sind, für jeden von uns, was mit Mission zu tun hat. Mission Impossible, um an dem Punkt anzusetzen. Es sah für mein eigenes Leben nichts unwahrscheinlicher aus als dieses Mission Possible, Mission Impossible. Ich bin nicht Tom Cruise, aber dieses Mission Impossible stand eigentlich über meinem ganzen Leben. Ich komme aus einer ungläubigen Familie und komme noch nicht mehr aus diesem Teil Deutschlands, wie man vielleicht hören kann, wo man praktisch dann doch mit dem Glauben immer und wieder konfrontiert wird, wo man vielleicht im Konfirmationsunterricht wenigstens mit Gläubigen zusammentrifft oder Gottes Wort so ausgelegt bekommt, dass es einen packt. Ich komme ziemlich aus dem Norden, aus dem Westerwald und ja, danke. Okay, ich freue mich, ein Landsmann vielleicht, das wäre schön. Und da oben gibt es so neues Leben und jeder hier unten erzählt mir aus dem Westerwald, boah, da ist so richtig geistlich so ein Zentrum und so. Und ich habe nie mitbekommen. Also neues Leben, das war für mich eine Sekte und da haben wir uns schön von fern gehalten. Und ja, ich will Gott in meinem Leben. Ich brauche so diesen Halt in Gott, so wie ich auch ein Glas Milch, ein warmes Glas Milch mit Honig abends vorm Einschlafen brauche, damit ich gut schlafen kann. So brauche ich Gott in meinem Leben. So eine Art Wohlfühlfaktor. Habe als Schüler ein neues Testament von den Gideons geschenkt bekommen. Hatte ich immer in der Tasche. Abends am Bett Vater unser gebetet und dachte, Gott muss so richtig zufrieden mit mir sein. Und so habe ich lange gelebt. habe mir mein Gottesbild zurechtgeschustert, auch ein Stück weit aus der Esoterik noch mit dazugenommen, bis ich als Student in Gießen, noch so ein frommes Zentrum im Norden, ja, es gibt ja noch mehr davon, zur Zeit, als ich Student war, musste ich ein Praktikum machen, habe damals Agrarwissenschaften studiert, habe auf dem Bauernhof ein Praktikum gemacht und habe mit einem Traktor, dessen Hänger vollbeladen war mit Viehfutter auf einer abschüssigen Straße, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, habe das Ding vor eine Wand, nee, eigentlich vor einen Laternenpfahl gesetzt und das habe den ganzen Traktor, einen großen Fendt, zu, also schrottreif gefahren. Ich saß drin, natürlich war er der Fahrer, aber ich bin 100% sicher, dass Gott in diesem Moment mein Leben durch eine Mülltonne bewahrt hat, dadurch, dass ich auf dem Weg zu dem Laternenpfahl vorher über den Bürgersteig gefahren bin, kam von vorne so eine große Plastiktonne durch die Frontscheibe in den Traktor geflogen und hat mich auf, so ein Traktor hat keine Anschnallgurte, hat mich also auf diesem Sitz festgehalten und als der Traktor dann umflog und alles, ist mein Leben da bewahrt geblieben. Ich war bis zu dem Zeitpunkt absolut vernarrt in Hochleistungssport. Ich weiß nicht, wofür ihr lebt, ob Christus euer Ein und Alles ist oder ob ihr andere Dinge in eurem Leben habt, die euch so richtig brennend begeistern. Vor meiner Begegnung mit Jesus war es auf jeden Fall der Leistungssport, Marathon, Ultramarathon, alles was geht und war so richtig ja, stolz auf meinen Körper, stolz auf mich selbst. Und durch diesen Unfall, Wirbelsäule, nicht komplett gebrochen, aber angeknackst, Becken, ich konnte erst nicht gehen, Schnittwunden, Gehirnerschütterung, alles was man sich denken kann. Gott hat mein Leben bewahrt und ich habe gewusst in dem Moment, das ist das Stoppschild in meinem Leben, Gott will mich. Er ist mir nachgegangen, ich bin vor ihm weggelaufen, jahrelang. Und an dem Punkt konnte ich nicht mehr weglaufen. Habe mein Leben dann im Gebet dem Herrn Jesus übergeben und hatte zu der Zeit schon Kontakt zu meiner jetzigen Frau Lilian, die aus dem gläubigen Elternhaus kommt und wo also alles so richtig in Ordnung war. Wir haben uns aber kennengelernt zu einer Zeit, wo sie selber nicht mehr so nah beim Herrn war, für mich neu beim Herrn mit dabei zu sein und jemanden zu erleben, der schon von Kindesbeinen an Mission ganz fest im Blick hat. Und bei mir war es so, dass ich als dann nach diesem Unfall, als ich wieder zur Universität gehen konnte, habe ich dann gesagt, okay, mit dem Traktor und dem, also mit diesem Fendt und dem Agrarstudium, das ist jetzt vielleicht nicht so für mich. Ich studiere was anderes und habe dann angefangen, Fremdsprachen zu studieren und konnte da natürlich schon beten und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt studiere ich Fremdsprachen, Französisch, Spanisch. Was macht man denn damit? Hat man, wenn man das fertig hat als Studium, vielleicht gibt es hier unter uns Germanisten, Romanisten, Anglisten, ich weiß es nicht. Das ist nicht so, dass man Medizin studiert und dann Arzt wird oder Architektur studiert und dann Häuser baut. Als Fremdsprachenstudent ist man eigentlich ein Nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Gefühl. Und dann hat Gott schon im ersten Semester dieses Studiums mich auf einen Flyer von den Wycliffe-Bibelübersetzern aufmerksam gemacht. Der hing bei uns am schwarzen Brett, einfach wahllos hingetackert, dass ich dann beten konnte und gesagt habe, das könnte eine Idee sein. Vielleicht mit dem Herrn Jesus mit diesem Fremdsprachenstudium, Linguistik, Sprachwissenschaften in die Mission. Eine gewisse Neigung, ins Ausland zu gehen, war schon da. Bei Lilian auch ganz stark, dass wir dann in der Verlobungszeit und auch als junges Ehepaar schon gebetet haben. Gesagt haben, Herr Jesus, wir geben uns in deine Hände. Wir möchten, dass du uns gebrauchst, da wo du es willst. Du musst uns nur zeigen, wann und wo. Ich war noch mitten im Studium, sie war berufstätig als Hebamme und das war schon so, dass bei uns in der Gemeinde hieß es dann, ja, ein Sprachwissenschaftler und eine Hebamme, die gehören eigentlich ganz natürlich aufs Missionsfeld, das ist klar. Wir mussten aber trotzdem warten, immer wieder sich mit Missionsprojekten in aller Welt befasst, dass man auf Missionsausstellungen geht, Aussendungsfeiern von Missionaren und immer wie gesagt, Herr Jesus, ist das jetzt der Ort, wo wir hingehen sollen? Dass man einfach betet, im Gebet zu bleiben und sagen, Herr Jesus, ist das der Ort, wo es hingehen soll? Und dann eines Tages, mein kleiner Bruder als Gläubiger geht mit einer ganz seltsamen Organisation aus Stuttgart in die Mission, als Bibliothekar an die Elfenbeinküste. Und jetzt gerade neulich sagte noch jemand, ja, da gibt es doch so eine komische Organisation in Stuttgart, die heißen irgendwie Gläubige Handwerker oder so ähnlich. Und ich sage, nee, Moment, das sind die christliche Fachkräfte. Genau, ja, sagt er, genau, die gläubigen Fachkräfte. Und dann hat er mir das also vorgestellt, es gibt einen Weg, mit dem Beruf in die Mission zu gehen. Man muss also nicht als Bibelschulabsolvent mit einem Master in Divinity irgendwie ins Ausland gehen, mit der Bibel auf dem Marktplatz stehen und den Leuten das Evangelium verkündigen. Es gibt so einen Bedarf, mit dem Beruf in die Mission zu gehen. Und das hat er dann gemacht. Und da haben wir volles Risiko, fast das gleiche Risiko, das ihr heute eingegangen seid. Eine Bewerbung nach Stuttgart geschrieben, hier ist eine Hebamme und ein Linguist. Braucht ihr uns irgendwo? Weiter nichts. Und dann haben die uns eingeladen, haben verschiedene Sachen geprüft. Und das, was wir jetzt in wenigen Bildern sehen werden, ist das, was dann die Antwort war, wie wir sie uns nie vorgestellt hatten. Ich hatte gedacht, als Romanistikstudent käme für mich als Missionsgebiet Südfrankreich in Frage. Hatte ich mir schon relativ gut vorstellen können. Wir können beide Französisch, beide ein bisschen Spanisch. Wir haben dann einen Missionseinsatz in Spanien gemacht, vielleicht Mittelamerika, Südamerika, Afrika. Und das alles hat sich nicht ergeben, sondern christliche Fachkräfte hatte einen Bedarf für jemanden, der Fremdsprachen studiert hat und auch Fremdsprachen vermitteln kann, als Sprachlehrer in China. Und die Frau Burkhardt hilft uns mit dem Bild, wenn es geht. Und das, was wir heute Abend sehen, ist nicht nur, dass ich klar machen will, Mission Impossible, wenn jemand sagt, bei mir stimmt's mit den ganzen Voraussetzungen nicht für einen Missionseinsatz. Bei mir ist von allem, was ich mir vorstellen kann, ich möchte behaupten, dass wenn es der Wille Gottes ist, dass ihr ihm dient in einem anderen Land, dass er euch dahin bringen wird und dass es auch nicht damit getan ist, die Arme zu verschränken und zu sagen, wenn du mich dahin haben willst, dann bring mich auch dahin, sondern dass der Weg dahin ein Weg unter Gebet ist, dass man sich immer wieder Gott hinhält, missionarisch im Alltag aktiv ist. Das habt ihr jetzt heute an anderen Seminaren schon sehr stark gehört, dass es ein missionarischer Lebensstil ist, wo man andere in der Schule, im Studium, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz mit dem Evangelium zu erreichen sucht, der sich dann überträgt an dem Ort, wo man dann später in der Mission tätig sein könnte. Was sagt der Beamer? Okay. Ein Bibelwort, das uns sehr stark angesprochen hat und das uns auch in den Jahren des Einsatzes immer wieder neu dazu gerufen hat, in unserem Auftrag weiterzumachen, möchte ich vorlesen aus Jesaja 12. Da heißt es in Jesaja 12: Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht. Denn ja, Jahwe ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Dann heißt es weiter in Vers 4, preiset den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Besingt den Herrn, denn Herrliches hat er getan, solches werde kund auf der ganzen Erde. Ja, dass wir wenn wir zu Jesus Christus gehören, wir uns freuen dürfen, dass der Herr selber uns zur Stärke und zum Heil geworden ist. Und dass wir sagen dürfen, er hat Herrliches für uns auf dem Kreuz von Golgatha getan. Und dieses Herrliche, das er für uns getan hat, das hat er nicht für uns getan, damit wir es für uns selber behalten. Sondern es heißt, Herrliches hat er getan, das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Und es ist unser Auftrag und unser Ruf, dazu beizutragen, dass das auf der ganzen Erde gehört wird. Und das ist der Vers, der uns durch die 10 Jahre in China begleitet hat. Nächstes Mal. Soll ich nochmal neu starten? Let's try. Weg nach China. Ich darf das gleich dazu sagen. Wenn Gott uns an so einen Einsatzort beruft, vor allem einen, den wir uns vielleicht nicht selber ausgesucht haben, dann ist es durchaus so, dass so ein Ruf auch Ängste auslöst. Es ist also nicht so ein Hurra, es geht los in die Mission, wie man sich in eine Schlacht stürzt, siegesgewiss, wie die Deutschen 1914 gedacht haben, ja, in 2 Wochen in Paris, sondern dass auch Ängste ausgelöst werden, dass man weiß, der Ruf ist da und auch die Gewissheit, dass es jetzt an einem bestimmten Ort losgeht. Aber wir hatten über diesen Ort, den wir dann auch hoffentlich gleich sehen werden, schon so viel gehört, so viel Negatives gehört von anderen, die dort schon im Einsatz waren, dass wir gedacht haben, das wird schwer. Es liegt im nordöstlichen Teil Chinas und das ist nicht der schöne, tropische, südliche Teil, wo man auch als Tourist hinfahren würde, sondern es ist halt eben an der Grenze zu Sibirien und zu Nordkorea. Und das heißt erstmal, es ist kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Minus 30, minus 35 Grad im Winter. Die letzten 3 Wochen hier unten im Stuttgarter Raum haben sich auch so angefühlt, ich gebe es zu. Und wir sind froh, dass jetzt gerade die Sonne rausgekommen ist zum Pfingstjugendtreffen. Dann hieß es, ja, das Trinkwasser vor Ort, das ist so schlecht, dass man eigentlich es nicht trinken kann oder auch nicht trinken sollte, Sekunde, weil da so viele Schwermetalle drin sind. Das heißt, man kann es kochen, das wird mit einem Tankwagen an das Wohnheim geliefert, wo wir wohnen würden. Da steht im Keller so ein großer Zinkbottich, wo man sich das Wasser zapfen kann. Aber auch wenn man es abgekocht hat, richtig empfehlen zum Trinken kann man es nicht, weil es eigentlich mit Schwermetallen durchsetzt ist. Dann haben wir gesagt, ja, wie sollen wir denn da überleben? Wir haben kleine Kinder, meine Frau hatte, wir hatten gerade einen Säugling, der noch gestillt werden musste. Und sagten die, ja, eigentlich sind wir komplett auf Cola umgestiegen zum Trinken. Ja, gesagt, Moment mal, das geht überhaupt nicht. Wir haben einen 4-Jährigen und 2-Jährigen und Neugeborenes und meine Frau trinkt literweise Wasser am Tag fürs Stillen. Das hat Ängste ausgelöst, die Luftverschmutzung. Ja, dass in Sibirien Kohle, mit Kohle wird geheizt, Müll wird verbrannt. Fabriken, Changchun, große Automobilindustrie und die Luft ist also, sollte extrem schlecht sein, dass es für die Kinder nicht einfach werden, für die Lunge, einfach für die Bronchien und so. Das hat viele Ängste ausgelöst. Dann hieß es, man kann eigentlich, wenn man als Europäer da hinkommt, nur ganz schlecht einkaufen. Westliche Lebensmittel gibt es nicht und die Kleidergrößen, weil die Chinesen jetzt nicht so groß sind, das passt uns eigentlich gar nicht. Meine Frau ist nicht klein, ich bin 1,80 groß, das ist normal bei uns, genau passend für alle Standardgrößen, aber da drüben eindeutig zu groß, um da Schuhe oder Kleider zu kaufen. Und nach diesem Gespräch, wo wir das alles erfahren haben, da sind wir nach Hause gefahren und haben im Auto gedacht, Hilfe, wie sollen wir das aushalten? Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich dann, ja, wie kann man die Verheißung Gottes so sehr vergessen, wie wir in dieser Situation? Weiterreden? Ja, ich rede einfach weiter. Okay. Wie kann man nur die Verheißungen Gottes so sehr vergessen, wie wir in der Situation, wo es wirklich drauf ankam? Es ist ja nicht umsonst, dass der Herr in Matthäus 6 gesagt hat, Super, danke. Wunderbar, vielen Dank. Okay. Es ist ja nicht umsonst, dass der Herr uns die Verheißungen seines Wortes gegeben hat. Der Auftrag für uns, bevor es losging, das Evangelium zu den Chinesen, zu den Studenten an einer Universität in Yanji in China zu bringen. Darum sollte es gehen für uns, als Fremdsprachenlehrer arbeiten, tätig sein, als Dozent an der Hochschule und dann das Evangelium in der Freizeit, wo es irgendwie geht, den Studenten zu vermitteln. Meine Familie habt ihr schon kennengelernt. Eben mit dreien sind wir ausgereist. Das wäre hier der Nathanael und die Maribel und der Manoah hier drüben. Das war der Säugling. Und wenn jetzt, wir haben ja schon drüber gesprochen, Mission Impossible, jeder hat so eine Ausrede, um zu sagen, Mission kommt vielleicht für mich nicht in Frage. Wer jemals sagt, ich habe zu viele Kinder, ich kann nicht in die Mission. Also 7 Kinder wäre so schon mal die Messlatte, wo man sagt, es geht auch mit 7 Kindern. Ich weiß nicht, ob sie mich mit 7 rausgeschickt hätten, ich bezweifle es stark, aber mit 3 immerhin. Zuletzt dann eben die Zwillinge, das war dann 2000, 2002, die Belinda und 2004, ja immer alle 2 Jahre. Die Chinesen haben gesagt, die Deutschen, immer, zack, alle 2 Jahre, zack, alle 2 Jahre. Ganz genau, also ordentlich, genau geplant alles und deutsche Wertarbeit. So, die Zwillinge 2004. Dass wir einfach allein diese Kinder in China zu kriegen, großes Kompliment an meine Frau. Die sich also standhaft geweigert hat, auch da drüben in ein Krankenhaus zu gehen. Die hat gesagt, ich habe 3 Kinder in Deutschland per Hausgeburt gekriegt, ich gehe da nicht in die Klinik. Und dann haben wir die Kinder dort auch bei einer Hausgeburt bekommen. Nur die Zwillinge sind dann am Schluss in der Klinik geboren. Große Wunder erlebt. Schauen wir uns ganz kurz, das überfliege ich. Das ist ja das, wie man China kennt. Die Fakten sind auch bekannt. Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, 1,4 Milliarden Menschen. Ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung, die dort leben. Es ist wesentlich größer als die Bundesrepublik. Eigentlich ein Kontinent in sich. Wir schauen uns gleich mal die Dimensionen an. Die größten Städte, auch das, wo wir in Deutschland sagen, in Berlin 5 Millionen Leute, Frankfurt, Wolkenkratzer. Und wenn die Chinesen in Frankfurt landen, dann lachen die sich erstmal schlapp, weil die kennen nur Shanghai mit Tausenden von Wolkenkratzern. Allein in Peking 12 Millionen Menschen. Und als Herausforderung für einen Missionar, der rübergeht, eben diese immensen, auch sprachlichen Unterschiede innerhalb des Landes. Und zu einer dieser Volksgruppen sind wir gerufen worden. Es geht um diesen Einsatzort da oben, an der Grenze zu Nordkorea. Hier oben haben wir Wladiwostok auf russischer Seite, Nordkorea hier unten und an diesem kleinen Knubbel da, da sitzt die Universität Yanbian University of Science and Technology. Und das, was ich euch eben schon gesagt habe, das ist die Innenstadt von Yanji. Wer jetzt sagt, hier so mit christliche Fachkräfte, das ist doch ein Entwicklungshilfedienst. Wer macht denn heute noch Entwicklungshilfe in China? Ist doch totaler Quatsch. Die bauen doch die ganzen Autos und Flugzeuge und die hängen uns doch ab in der Wirtschaft. Nein, es gibt so viele Ecken von China, wo man sagen kann, die Armut ist so groß, es ist gut hinzugehen und zum Beispiel den Menschen allein dadurch zu helfen, dass man ihnen Bildung vermittelt, so wie wir das an der Universität gemacht haben. Die Menschen dort sind so arm, dass sie den Müll durchsuchen, die Müllhaufen, die in der Stadt rumliegen und Plastik rausziehen, Glas, Blech, alles Mögliche, was man noch für ein paar Pfennig, für ein paar Cent verkaufen kann, um sich damit sein Leben zu sichern. Die Menschen dort sind von der Nationalität her Chinesen, aber wie ich eben schon gesagt habe, die ganze Kultur, die Sprache, alles, was dort stattfindet, ist ganz stark koreanisch geprägt, weil eben Koreaner sich dort niedergelassen haben und jetzt auf chinesischem Boden ihre eigenen Traditionen, Musik, Kleidung, aber auch das Essen, hier sieht man so ein koreanisches Gericht mit ganz viel Chili drin, weiterführen. Ja, das war das Nächste, was wir gehört haben, diese Luftverschmutzung, die Kälte, das schmutzige Trinkwasser und hier so ein Blick auf Yenji, dass wir das alles vor Augen hatten, muss ein bisschen abkürzen, und wirklich, bevor wir rausgegangen sind, uns waren, Herr Jesus, wie soll das denn werden? Und irgendwann bin ich zu Lilian nach Hause gekommen von der Arbeit, die ich noch hatte in Deutschland, und habe gesagt, Lilian, heute hat der Herr zu mir gesprochen, hör dir das an, wie konnten wir das nur vergessen? Da sagt er, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Das ist alles aus Matthäus 6, Abvers 24. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Alle diese Sorgen, die wir uns gemacht haben, essen, trinken und die Klamotten alle zu klein, die man da kaufen kann, und die Schuhe, das steht alles in seinem Wort. Und ich möchte euch einladen, wenn wir etwas wagen für unseren Gott, weil er uns gerufen hat, als Christen in dieser Welt zu dienen, dann ist das genau der Moment, wo es mehr als je zuvor darauf ankommt, sich auf die Verheißungen aus Gottes Wort zu stützen. Dass man sagt, Vater, du hast es in deinem Wort aufgeschrieben, nehmt Gott beim Wort. Und sagt ihm, Vater, hier steht's. Und ich nehme das für mich in Anspruch, wir sollen uns nicht sorgen um Essen, Trinken, Kleidung. Und wenn du uns an diesen Ort rufst, den wir uns nicht selber ausgesucht haben, dann musst du auch für alles andere sorgen, damit wir dann mit diesen Umständen zurechtkommen. Und dann geht es ja weiter. Ist nicht das Leben mehr als die Speise? Ist nicht der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel, seht hin auf die Blumen, wie Gott sich um alles kümmert. Ihr Kleingläubigen, seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und so seid nun nicht besorgt auf den morgigen Tag. Und das sind einfach die Verheißungen Gottes, wie sie uns in seinem Wort aufgeschrieben sind. Und ein Schritt, den wir wagen mit Gott, auch in unserer Lebenswelt hier in Deutschland, wenn vielleicht Anfeindung da ist, wenn wir was opfern müssen, wenn ich vor der Entscheidung stehe, gehe ich in meinen Sommerferien in ein Zeltlager, um den Mitarbeitern zu helfen, oder nehme ich einen Job, der mir so richtig die Taschen füllt. Und dass man sich von Gott gerufen weiß, sich einzubringen, um Kinder, um Jugendliche mit dem Wort Gottes in der Ferienzeit zu erreichen. Das Geld zieht auf der einen Seite und man sagt, okay, Vater, ich bin bereit, mit dir diesen Schritt zu gehen. Ich könnte auf der sicheren Seite bleiben und erstmal das Geld kassieren und warten, bis vielleicht mal so die richtige Zeit kommt dafür. Aber dass man sagt, ich vertraue darauf, ich will mich für dich einbringen und ich möchte es vertrauen, dass du für den Rest sorgst. Und so war Gott treu. Fast 10 Jahre waren wir dort an der Yanbian University of Science and Technology. Ich will da nicht zu sehr in die Details gehen. Dort haben wir zusammengearbeitet mit diesem Mann, ein Wirtschaftsmensch aus Südkorea. Und ich bringe das als Beispiel nicht, um ihn zu glorifizieren, sondern um jedem, der hier ist, klarzumachen, was passieren kann, wenn ihr euer Leben Gott komplett in die Hand gebt. Und dass es einen niedrigen Stand gibt, aus dem der Herr uns erhöhen kann, um uns zu gebrauchen, dass wir im Leben aber vielleicht einen hohen Stand erreicht haben und er möchte von uns, dass wir uns demütigen und eine Stellung einnehmen, wo wir sagen, ich hätte es besser haben können. Und dieser Mann hatte in Südkorea eine riesen Taxiflotte, hat die irgendwann abgestoßen, hat das Geld genommen, ist in die USA ausgewandert, amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, hat in Nordamerika, in den USA, hat er eine Fabrik für Perücken aufgebaut. Das war in den 60ern und 70ern der Riesenhype. Er hat den Perückenmarkt in Nordamerika mit seinem Unternehmen beherrscht. Ein ganz, ganz erfolgreicher Unternehmer. Und der dann an seine Wurzeln gedacht hat, wie kann ich das Evangelium nach Nordkorea bringen? Wie kann ich das Evangelium zumindest schon mal an die Grenze zu Nordkorea bringen, um bereit zu sein, wenn dort eines Tages die Grenzen aufgehen? Und dann hat er angefangen, in den 80ern ist er durch China gereist, eben durch diesen Nordosten, und hat erkannt, dass er unter der koreanischen Minderheit durchaus einen Dienst tun kann, indem er eine Universität baut, und hat sein ganzes Geld dort investiert, weil er das Evangelium nach China bringen wollte, weil er mit dieser Schule eine offene Tür für das Evangelium nach China hinein schaffen wollte. Und einfach eine Ermutigung, dass man sich fragen kann, was habe ich in der Hand? Da heißt es in Lukas 8 von den Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, sie dienten dem Herrn mit ihrer Habe. Egal wie die Gaben sind, egal wie toll wir uns fühlen in jeder Art von Begabung, die wir uns ausdenken können, ganz schlicht, sie dienten dem Herrn mit ihrer Habe. Und er ist so ein Mann, der sein Geld investiert hat, eine Universität gebaut hat. Gibt es irgendwelche Dortmund-Fans hier? Ja, okay, dann sind die nächsten Bilder für euch. Der jetzt Unterstützung in der ganzen Welt sucht. Und ich habe das nicht wegen dem Dortmund-Shirt, also herzliches Beileid für alle Bayern-Fans unter uns. Ja, tut mir ein bisschen leid wegen gestern Abend. Nur ein bisschen. Oh, nicht gehen, oh, nein, nicht böse sein, bitte. Sondern dass dieser Präsident Kim, heißt er, jetzt einfach Unterstützung sucht, dass er zum Beispiel von Hilfe für Brüder, die haben dann geholfen, dass ein Lehrerwohnheim gebaut werden konnte, wo wir dann auch untergebracht waren, und dass er Gläubige aus der ganzen Welt einlädt, um an dieser Universität mitzuarbeiten. Wir haben da Deutsch unterrichtet, im Sommer war es dann zum Glück warm genug, um draußen zu unterrichten, im August plus 35 Grad, wie gesagt, im Dezember minus 35 Grad. Ist ein bisschen extrem da drüben. Deutschunterricht bis zum Bachelor Degree in German Studies. Da haben wir die Studenten einfach begleiten können, 4 Jahre bis zum Abschluss. Und das Ganze natürlich nicht im Alleingang, sondern als Team. Dass einfach christliche Fachkräfte und auch andere Organisationen dafür gesorgt haben, dass wir ungefähr 8 Deutsche zusammen mit Chinesen, mit Koreanerinnen dort die Studenten unterrichten konnten. Da sind wir sehr dankbar für. Ja, nochmal so ein Blick. Und jetzt wird es eigentlich interessant für euch. Ihr sagt, was soll das da mit den alten Knackern? Sich dem Herrn in die Hand zu geben, da gibt es überhaupt keine altersmäßige Beschränkung für. Wir haben erlebt, dass Leute, die mit 65, 66 dann als pensionierte Studienräte zum Beispiel gesagt haben, ich bin noch gesund. Oder wir haben sogar jemanden gehabt, der nach einem zweiten Herzinfarkt gesagt hat, ich fühle mich wieder gesund, ich habe so viel gelernt in Deutschland, ich habe so lange Jahre Schulunterricht gemacht, ich bin nochmal bereit, in die Mission zu gehen, die bei uns nochmal 2 oder 3 Jahre unterrichtet haben. Und am anderen Ende der Altersskala, nicht hier unser Josia, sondern jemanden, der bei uns in China das FSJ gemacht hat. Ja, diese Skala reicht von 66 und bei den Koreanern war es bis 86 als Lehrer, bis zu 19 Jahren jemand, der das Abitur gemacht hat und der bereit war, als FSJler bei uns einzusteigen. Genauso dieses Bild hier, das sind alles Leute, die von Kobe, also nicht die schwarzhaarigen Damen, sondern die als Begleiter hier mit dabei sind, die von Coworkers, dann Coworkers International, da habt ihr vielleicht heute diesen Stand draußen vor dem großen, zweitgrößten Zelt gesehen, die einfach junge Leute aussenden. Das kann zwischen 4 Wochen und bis zu einem Jahr sein. Und in diesem Fall eben 4 bis 5 Wochen, die diese jungen Leute bei uns im Sommer mitgeholfen haben, die Studenten nicht zu unterrichten. In der Zeit musste gar kein Unterricht durchgeführt werden, einfach nur mit den Studenten im Wohnheim zusammenwohnen, aber nicht wie in Deutschland, jeder hat so sein Zimmer, sondern zusammen mit 5 anderen Studenten in einem Zimmer. Ja, nichts mit Privatsphäre und in dieser Zeit einfach mit Musik, mit Spielen, mit Sport das Evangelium dann auch weitersagen zu können. Für uns selber als Familie, und das möchte ich euch auch als Anregung mitgeben, der Schlüssel, um das Evangelium weiterzugeben, auch was die Evangelisation hier in Deutschland angeht, ist auf jeden Fall Gastfreundschaft. Es geht gar nicht oft so sehr um die große Verkündigung, dass man irgendwo vorne steht. Oder die Büchertischarbeit, die ist super wichtig. Traktate weitergeben, Bibeln weitergeben, Leute einladen zu Freizeiten, in die Jungschar, wo es nur irgend geht. Aber oft ist einfach nur Gastfreundschaft der Schlüssel fürs Evangelium. Und da ist es egal, ob es in China ist und dass man hier die Studenten bei sich zu Hause hat, für die KKK, Kinder, Kuchen und Kartenspielen. Das war immer so freitagsabends unser Programm. Sondern dass man in Deutschland sein Zimmer, seine Wohnung aufmacht und sagt, hier, komm mal vorbei, ich würde gern einfach Gastfreundschaft üben, weil der Herr uns das auch vorgelebt hat. Bei uns sah das dann so aus, dass wir vor dem Kuchen und vor dem Spielen dann eben eine biblische Geschichte erzählt haben, vorgespielt haben. Die Ständen waren immer so 20, die da zusammen waren bei uns im Wohnzimmer. Hier ist also der Daniel, der von, kurze Frage, ist das eigentlich mit dem Bild, mit dem Computer hinterlich? Sollen wir das ein bisschen umstellen? Aber nicht, dass ich das ruiniere vom Bild her. Können wir ein bisschen anders machen. So. Das ist also hier der Daniel, der schlecht beraten wird. Der König, der beraten wird von Daniel. So, und das sind die bösen Minister, die darauf lauern, den Daniel in die Pfanne zu hauen. Und zum Glück kommt es ja anders. Daniel wird gerettet, die bösen Minister fliegen in die Grube, müssen dann vom Löwen gefressen werden. Und so kommen also auch unsere Kinder da zum Einsatz. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, wenn man die Kinder da auch mit einbezieht, auch gerade unsere Größeren, die sich durchaus auch mal mit Studenten, mit der offenen Bibel hingesetzt haben und gesagt haben, hier, so und so ist es in der Bibel, so und so ist es mit dem Glauben, und die da keine Scheu gehabt haben, das weiterzusagen. Ostern konnten wir nutzen, um die Osterbotschaft zu verkündigen, Weihnachten auch. Da waren also viele Gelegenheiten, davon zu erzählen. Und jetzt wird es eigentlich brenzlig. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage, Christsein woanders. Der erste Teil dieses Abends ist die Aufforderung an euch, sich vorzustellen, könnte mein Christsein bedeuten, dass Gott möchte, dass ich mein Christsein woanders lebe. Könnte es sein, dass Gott mir Gaben gegeben hat oder dass er mich noch in eine berufliche oder universitäre Ausbildung hineinbringt, die die Grundlage dafür legt, dass ich später für ihn in der Mission brauchbar bin? Und wenn ich sowas vor Augen habe, dann habe ich auch ein Ziel, das mich zieht. Wer schon mal einen Marathon gelaufen ist, der weiß das. Unterwegs kommt immer der Punkt, wo man sagt, so ein Mist, warum tue ich mir das an? Aber wenn man sich vorstellt, im Ziel, da ist Gatorade, da ist Karo-Kaffee, da sind die Bananen, da ist die 5-Minuten-Terrine, im Ziel gibt es alles, was ich unterwegs mir entsagen muss. Wenn ihr für euer Leben ein Ziel habt, gibt es was, was euch voranzieht und treibt. Die zweite Frage heute Abend ist, Christsein woanders, was bedeutet es denn zum Beispiel für die jungen Leute in China, sich für den Glauben an Jesus Christus zu entscheiden? Das ist schon die erste schwierige Situation. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Da ist die Aufforderung, diese Jungen, diese Leute, die Menschen, die sich bekehren, zu taufen. Aber es bedeutet auch wirklich, dass diese jungen Leute dafür Einbußen in ihrem Leben in Kauf nehmen, Stress mit der Familie, zu Ausgestoßenen zu werden von in der Familie, wo vielleicht Großeltern, Eltern, Geschwister alle in der kommunistischen Partei sind, und jemand hat den Mut zu sagen, ich bin zum Glauben gekommen und lasse mich diesen Glauben etwas kosten, indem ich mich öffentlich zu Jesus Christus als meinem Herrn bekenne, gestorben und mit ihm auferweckt im neuen Leben. Da beginnt dieses Christsein woanders, wo der Glaube wirklich etwas kostet. Und dann geht es nochmal einen Schritt weiter. Ich habe hier zwei Studentinnen, die bei uns im Jahr 2001 mit dem Studium begonnen haben, sind 2005 fertig geworden. Und die Schwester Friederike hat es ja zum Eingang gesagt, ich war der Fachbereichsleiter. Und in dieser Verantwortung empfinden wir natürlich für unsere Studenten wie Eltern für ihre Kinder. Und wenn etwas gelingt, das Studium und anschließend die Berufsfindung und die berufliche Karriere, dann ist man stolz. Ja? Man freut sich mit den Studenten, wie als wären es die eigenen Kinder. Und die beiden hier, die Minghua und die Lien, die haben richtig Karriere gemacht. Die Minghua, die hat eine Anstellung bei einer koreanischen Handtaschenfirma gefunden, war okay, gut versorgt. Die Lien, die hat in Hongkong in der Tourismusbranche eine Anstellung gefunden, wo sie eben Deutsch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch gebrauchen konnte und hat da im Monat umgerechnet, wenn man es jetzt auf deutsche Kaufkraft überträgt, 10.000 Euro verdient im Monat. Natürlich in chinesischer Währung, aber wenn man es umrechnet auf die Kaufkraft, 10.000 Euro im Monat. Und irgendwann kamen sie wieder zu uns nach Yenji und man sagt so, oh Lien, fantastisch, ja, man bringt ihnen ein bisschen Deutsch bei und schon rollt der Rubel sozusagen und sie sagt, ist vorbei. Ich sage, hä, was ist denn los? Ja, sie hatte eine Zeit lang gesundheitliche Probleme, das stimmt, aber das Entscheidende war, dass sie über diesen gesundheitlichen Problemen sich gefragt hat, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Ich gehöre Jesus, was hat er denn eigentlich für einen Anspruch auf mein Leben? Und dann hat sie diesen Job gekündigt und ist innerhalb von China Missionarin geworden. Sie hat sich mit ihrer Freundin Minghua zusammengetan, die hat auch gekündigt. Und weil sie in der Bibel gelesen haben und der Herr sandte sie zwei und zwei vor sich her, dann jetzt zu zweit gehen sie in große Städte, an die Universitäten und evangelisieren unter Studenten. Ich weiß nicht, wenn ich einen Job hätte, wo ich 10.000 Euro im Monat verdienen würde, ich weiß nicht, ob ich auf ein Bibelwort hin sagen würde, tja, da stand's, mach ich, super. Da fängt für mich ein Christsein an, von dem ich mich selber frage, ob ich den Mut dazu hätte. Und da leben uns die Chinesen im Moment ganz viel vor. Wir haben das auch mit anderen Studenten erlebt. Semesterferien, die sind im Sommer nicht so lang bei uns, 4 Wochen. Dafür ist im Winter dann länger, damit man irgendwie der Kälte entfliehen kann so ein bisschen. Aber die Studenten sind auch wieder 2 und 2 in ihren Semesterferien aufs Land gezogen, von Dorf zu Dorf zu Dorf und haben sich bei den Bauern als Hilfskräfte, als kostenlose Hilfskräfte angeboten. Die wussten, ja, in den Städten, da sind die großen Kirchen, die kennt man so, also ich sage immer Kirche, gell, ihr wisst schon, was ich meine, das sind die großen Häuser, wo man sonntags morgens reingeht, ja. Weil ich vom Westerwald komme, wir machen keinen Unterschied zwischen Kirche und Kirche, also, naja, gut. dass ihr nur wisst, wovon ich rede. Dass die gesagt haben, ja, in den großen Städten, da sind diese großen 3 Selbstgemeinden, will ich mal sagen, und da, die Leute haben Zugang zu christlichen Bücherläden, die Bibeln sind da auf dem Land, in den Dörfern, da kommt überhaupt nichts hin von der Bibel, vom Glauben, und dann sind die von Dorf zu Dorf und haben überall kostenlos ihre Arbeitskraft angeboten, um dann am Abend, wenn es auf den Feldern nichts mehr zu arbeiten gab, dann haben die sich hingesetzt, haben die Bibel aufgeschlagen, haben gesagt, und jetzt möchten, wenn die Leute gesagt haben, warum macht ihr das denn überhaupt? Ihr wollt ja nicht mal Geld dafür. Haben gesagt, hier, lasst uns mal erzählen, warum. Weil Gottes Liebe uns gefunden hat, weil Gottes Liebe uns gepackt hat. Und wir möchten euch einfach erzählen von dieser Liebe Gottes, wie sie in Christus zu finden ist. Und haben das über Wochen hin, zwei sind getrieben vom Glauben in eine Polizeistation reinmarschiert und haben das Gleiche, ohne sich zur Arbeit anzubieten, aber von der Verkündigung her haben es auf einer Polizeistation geleistet. Da ist nichts weiter passiert. Andere sind tatsächlich in dieser Zeit auch verhaftet worden und haben eine Zeit lang dafür auch Nachteile im Studium dann in Kauf nehmen müssen. Aber sie haben sich nicht abhalten lassen, sich ihren Glauben wirklich etwas kosten zu lassen. Ein paar Blicke, was auch unseren Dienst dann noch betrifft, dass wir einfach viele Gelegenheiten hatten, auch außerhalb der Universität biblische Sachen auch weiterzugeben, dass wir Neue Testamente, Johannesevangelien, Traktate, hier echtes Gold, ein Brief für dich, dass wir diese Sachen sehr viel weitergeben konnten, auch gerade auf dem Land. Dafür sind die Chinesen gut, was das staatliche System angeht. Die Leute können im Prinzip alle lesen, die Infrastruktur ist okay, der Staat müht sich da sehr. Ich habe auch großen Respekt vor dem chinesischen Staat, auch wenn viel Repression da ist in manchen Bereichen, auch eine große Leistung, 1,4 Milliarden Menschen mit Strom, Wasser, Krankenhäusern, Schulen zu versorgen. Das ist auch eine große Leistung, betet für die chinesische Regierung. So ein bisschen der Blick aufs Land, ja, das wäre so ein Dorf, wo unsere Studentinnen dann rumgezogen sind. Sehr karg die meiste Zeit des Landes, die Hütten aus Lehm gebaut, mit so Reisstroh gedeckt. Und das, die Landwirtschaft natürlich bei uns so ein bisschen wie vor 100 Jahren vielleicht, sehr wenig technisiert. Die Reisernte im Herbst, dass ihr einfach so ein bisschen optische Eindrücke bekommt von der Gegend, wo wir da waren. In der Stadt die Entwicklung ganz gut, in Yanji mit dem Flughafen, das ging in Ordnung. Und jetzt geht es nochmal so ein bisschen zurück in diesen Bereich, Christsein woanders, wie lebe ich mein Christsein? Ja, wir haben gesehen, Versorgungslage ganz gut, Obst, Gemüse, geht auch ein bisschen ärmlicher. Das, was dann schon ein bisschen anstrengend wird, wenn der Fleischhändler und der Fischhändler bei plus 35 Grad ihre Ware halt eben feilhalten, mal so 12 Stunden am Tag, das kann schon anstrengend sein. Interessanter wird es dann noch mit den Spezialitäten der Region. Ihr habt es vielleicht erkennen können, dass also die Spezialität in Yanji, die sehr viele Touristen anzieht, der Hund ist. Meistens als Eintopf. Der hat den Ruf, im Winter von innen zu wärmen, deshalb tut er ganz gut. Und was dann auch nochmal nicht schlecht kommt bei uns, ich weiß nicht, ob man es... Schon mal jemand, der Seidenraupen... wenn nicht gegessen, so doch gesehen hat. Meine Frage an euch, warum sagt der Herr Jesus in Lukas 10, in welche Stadt irgend ihr eintretet und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird? Ich weiß nicht, in der Bibel steht nichts umsonst, Leute. Da esst, was euch vorgesetzt wird. Und das sind zwei Gerichte, die kochen die Studenten für euch als Ehrengerichte. Die sagen, Teacher, Teacher, I made this especially for you. Ja, und dann sagt also um den Student und seine Mühe zu ehren, muss man dann auch, Herr Jesus, jetzt kommst du drauf. Und das Ergebnis der Geschichte sah so aus, dass nach dem ersten Happen wir irgendwie gar nicht mehr aufhören konnten. Und irgendwann kam der Student und sagte, Teacher, Teacher, dürfen wir anderen auch noch mal was abhaben, nicht alles aufessen. Ja, schmeckt gar nicht schlecht, so ein Hund. Das sind die Seitenraupen. Der Jesus, auch hier Lukas 10, er schickt die 70 vor sich her und sagt, ich sende euch voraus in jede Stadt, in jedes Dorf, in das ich kommen möchte. Der Jesus selbst will dorthin kommen, aber dazu sendet er seine Boten vor sich her, wie ein König, der eine Gesandtschaft vor sich her schickt und sein Kommen ankündigen lässt. Und das sind wir in dieser Welt. Dieser Herr kommt und wir sind seine Gesandtschaft, die vor ihm herziehen, in jede Stadt, in jedes Dorf, in das der Herr Jesus kommen will. Und er sagt hier, heilt ihre Kranken, ja, tut Gutes. Und im Gutes tun werden die Herzen vorbereitet für das Evangelium. Geht in die Häuser, seid euch nicht zu schade, bleibt da, wo man euch aufnimmt, esst, was man euch vorsetzt und verkündigt das Reich Gottes. Ja, dieses Hingehen, essen, was man euch vorsetzt, Gemeinschaft haben, Anteil nehmen an dem Leben der Menschen um einen her, Gutes tun, dann wird der Boden vorbereitet, wenn dann das Reich Gottes in Christus verkündigt wird, dann fällt es auf fruchtbaren Boden. Religion in China, da möchte ich jetzt sagen, ja, ihr kennt es aus den Medien, dass sehr viel Wachstum da ist in den großen Gemeinden. Tausende, die sich bekehren, wer ein bisschen Idea Spektrum, ERF Fernsehen, weiß ich nicht, ob es da kommt, aber es ist in sehr vielen christlichen Medien dieses unglaubliche Gemeindewachstum in China. Hier auch eine Taufe. Und auf der anderen Seite eben diese Hausbewegung, diese Hausgemeinde. Dass es sehr viele gibt unter den Chinesen, die sagen, ich möchte mich keiner dieser großen anerkannten Kirchen anschließen. Der Staat kontrolliert uns als Gläubige, der Staat kontrolliert die Prediger, die dort predigen, die müssen ihre Predigten einreichen, die werden vorher vom Staat zensiert und die den Mut haben, sich eben im Untergrund zu versammeln. Und das ist jetzt so ein Bild aus dem Untergrund, wo die Christen einfach sehr viel auf sich nehmen. Und das ist wieder dieses Christsein woanders. Nicht nur der Einzelne, der den Mut hat, sich taufen zu lassen und damit sich gegen seine Familie, vielleicht auch gegen eine Karriere zu stellen, weil er mit dem gleichen Schritt aus der kommunistischen Partei rausfliegt, weil er sich zu Gott und seinem Heiland bekennt. Das ist nicht nur der Mut des Einzelnen, seinen Beruf aufzugeben, Karrierechancen, Einkommen, Sicherheit, weil er den Ruf hat, seinen Landsleuten mit dem Evangelium zu dienen. Das ist auch der Mut der Gemeinden, die sagen, wir unterwerfen uns diesem staatlichen System nicht, weil wir glauben, dass es nur einen Herrn gibt und dieser Herr ist nicht die kommunistische Partei und weil sie einen König bekennen, der noch über dieser Partei steht, jeden Druck, jede Verfolgung in Kauf nehmen. Nicht in allen Bereichen des Landes, das darf ich auch sagen. In manchen Provinzen sind durchaus wohlwollende Provinzherrscher, Oberste, die den Christen Freiheit gewähren. In anderen ist die Verfolgung einfach sehr stark. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade in der Zeitung gefunden habe, dass es da heißt, die Situation der Hauskirchen in China verschlechtert sich. Gibt immer noch brutale Verfolgung, ja, das ist hier die Idea Spektrum vom April, immer noch brutale Verfolgung für diejenigen, die sich in Hausgemeinden organisieren und ganz besonders für deren Leiter. Die Behörden kennen diese Leute. Und sie hoffen immer wieder, wenn wir die Leiter packen, ins Gefängnis stecken, dann wird sich die Herde zerstreuen. Und die immer und immer wieder erleben müssen, gerade wenn die Leiter ins Gefängnis kommen, Strafe leiden für ihren Glauben, dass die Gemeinde umso stärker nicht nur zusammenhält, betet, Gottes Wort weitergibt, sondern richtig Wachstum da ist unter dieser Drucksituation. Und lasst euch bitte nicht hier in Deutschland einlullen von diesem: Es geht uns gut, es ist so leicht, mit dem eigenen Leben zufrieden zu sein und sich mit dem Einfachsten, dem Minimalen zufrieden zu geben, sondern dass wir uns klar machen, die Christen in aller Welt leiden für das, was sie bezeugen. Im Januar bekamen wir bei uns im Büro eine E-Mail aus Zentralasien, das Land möchte ich nicht nennen, da heißt es von einem unserer Mitarbeiter: Liebe Freunde, heute haben wir erfahren, dass 9 Familien aus unserer Provinz wegen ihres Glaubens aus ihrem Dorf getrieben und in einem Camp im Wald festgehalten werden. Dort gibt es zu wenig Decken, sauberes Wasser und Nahrung. Unter ihnen sind auch Kinder. Diese Menschen wurden vor die Entscheidung gestellt, entweder ihren Glauben an Jesus aufzugeben oder irgendwo anders, weit abgelegen im Wald, von neuem zu beginnen. Das bedeutet kein Haus mehr, keine Felder, keine Schule, keinen festen Wohnsitz. Im Moment können wir nur für sie beten. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte weiter zitieren aus einer anderen Schrift: Muslime gehen mit unfassbaren Grausamkeiten gegen Christen vor. Er ist einer unter vielen Christen, die in der vergangenen Zeit von der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz in Somalia umgebracht wurden, Madobe Abdi. Der Leiter einer Untergrundgemeinde war vom Islam zum Christentum übergetreten. Am 15. März wurde er in der Ortschaft Mahadai umgebracht und anschließend den Hunden zum Fraß überlassen. Mit welcher Härte in muslimischen Ländern Christen verfolgt werden, zeigt auch das Beispiel der Eheleute Munir Mahish und Roja Bibi aus Pakistan. Die beiden Christen wurden am 3. März von einem Gericht in Kasur zu 25 Jahren Haft verurteilt. Dem Ehepaar wurde vorgeworfen, es habe den Koran berührt, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. In Ägypten kommt es zu Anschlägen durch Moslems auf koptische Christen. In Somalia werden die Christen verfolgt. In China werden die Hausgemeinden verfolgt. Selbst der Vatikan hat neulich eine Schrift veröffentlicht, in der es heißt: Warnung, Malaysia, die Gewalt gegen Christen weitet sich aus. Die Christen sollen vernichtet werden. Auch in Malaysia ein Vernichtungskampf gegen die Christen. In vielen Ländern der Erde, und die, wir haben es eben von Schwester Friederike gehört, dürfen wir mit Dankbarkeit sagen, dass Erweckungszeit ist. Und das ist nicht nur China, das ist auch in Indonesien an vielen Orten. Südamerika, Mittelamerika, ganz starke Aufbruchbewegung, wo wir nur staunen können, wie Gott heute nochmal Menschen ganz neu herausruft, auch einfach aus bestehenden Strukturen, dass wie ganz viele Leute sagen, ja, ich bin, wenn sie vom Glauben reden, sagen, ich bin katholisch, ich bin protestantisch. Das ist auch bei uns nicht ungewöhnlich. Die aber an den Punkt kommen, wo sie sagen, es geht, ich kann katholisch sein, aber es geht um die lebendige Beziehung zu Gott als Vater und zu Jesus Christus als Retter. Es geht nicht um Konfession. In Afrika ganz stark, auch ich hatte neulich einen Bericht schon mal gegeben von Ruanda, wo es die Christen sind, die sich dafür einsetzen, dass die Menschen, die sich aus, ja, nach dem Völkermord einsetzen dafür, dass Menschen Heilung finden, dass Vergebung stattfindet, dass Versöhnung stattfindet und dass die Menschen mit Gott, mit sich selbst und wenn sie schuldig geworden sind, auch mit Gott und mit sich selbst wieder ins Reine kommen. Dass Vergebung und Versöhnung für ein ganzes Volk da ist, das dürfen wir mit ganz großer Dankbarkeit sagen. Ganze Länder, die einen Bibellesemonat machen, Uganda. Der Staatspräsident von Uganda hat aufgerufen, dass das ganze Land an jeder Schule, in jeder Gemeinde einen Monat lang gemeinsam ein Buch liest, das hinführt zum Glauben an Jesus und zur Nachfolge und zum Umsetzen von Gottes Wort im Alltag. Ganze Länder, die sich zum Glauben an Christus bekennen und das auch in die einzelnen Strukturen und Teile der Gesellschaft hineintragen. Und auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, dass die Situation solcher Länder und auch die Situation, in der wir uns befinden hier in Deutschland, ein Gnadengeschenk Gottes ist, dass wir in solcher Freiheit ganz unbekümmert hier mit Tausenden von jungen Leuten zusammenkommen können, weil uns der Name Jesus verbindet und uns zusammenruft. Und wir müssen nicht fürchten, dass jemand da eine Bombe in das Zelt vom Volker Gäckle gelegt hat, weil er möglichst viele Christen auf einen Schlag in die Ewigkeit schicken möchte und sich am Ende noch freut, dass er einen besonders guten Platz in seinem Paradies bekommen hat. Wir haben die Freiheit, uns ganz unbekümmert in der Gegenwart Gottes einzufinden, als Gemeinde und bei so einer Veranstaltung. Bitte nehmt es nicht für selbstverständlich. Betet für unser Land, dass eine solche Freiheit, auch der Reichtum, in dem wir leben, Bibelübersetzungen noch und nöcher, ERF, Radio und Fernsehen, Wort zum Sonntag im Fernsehen, nein, okay, zähle ich nicht, aber so viele Dinge, die wir in Freiheit hier leben dürfen, plus die Möglichkeit, dass der Herr uns das Land füllt mit Menschen aus allen Ländern, die hierher kommen, sodass nicht jeder von uns, obwohl ihr sicher jetzt alle gerne wollt, in die Mission müssen. Sondern dass ihr euch klar machen könnt. Allein in Stuttgart sind 3.500 chinesische Studenten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, als wir eine ganze Zeit lang eine chinesische Studentengruppe bei uns zu Hause hatten aus Esslingen. Die sind hier in Deutschland, wo die Familie nicht da ist, der Gruppendruck nicht so groß ist, die Partei ist plötzlich nicht mehr da. Die sind hier so offen für Gottes Wort. Die stellen Fragen, wo wir normalerweise uns wünschen, fragt mich überhaupt jemals jemand nach dem Evangelium, wo kann ich mal was weitersagen? Solche Leute einzuladen, bedeutet herauszufinden, dass der Hunger nach Gottes Wort so groß ist und Gott schickt uns diese Menschen hier nach Deutschland. Das ist die eine Seite. Christsein hier, die Chancen, die Freiheiten, die Bildung, die Bibelkenntnis, die wir haben, zu nutzen, um die Menschen hier zu erreichen, einen missionarischen Lebensstil zu entwickeln, der vielleicht dazu führt, dass wir irgendwann rausgehen in die Mission. oder wieder rausgehen in die Mission, in unserem Fall, kann ja auch sein. Und auf der anderen Seite zu beten für die Länder, wo die Christen so schwere Verfolgung und so viel Druck aushalten müssen, dass wir im anhaltenden Gebet dastehen für Nordkorea. Wir haben dieses Land täglich vor Augen gehabt, die Grenze nicht weit von unserem Wohnort. Dass wir beten müssen für diese Länder, dass Gott die Einzelnen, die sich zu Jesus als Retter bekennen, bewahrt, die Gemeinden bewahrt, ihnen den Mut schenkt, trotzdem ihren Glauben zu leben, aber auch die Führung des Landes packt. Und Gott hat die Macht dazu. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Dass in Ländern wie eben, wo ich vorgelesen habe, Somalia, Laos, Indonesien, China, die ganzen zentralasiatischen Länder, Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan, wo so lange auch Mission stattgefunden hat. Die Missionare fliegen raus, da kommt keiner mehr rein heute als Missionar. Bitte betet für die Gemeinden, die dort ausharren, unter unglaublichem Druck, Verfolgung, Strafe, Arbeitslager, Verlust der Arbeitsstelle, die Familien zum Teil zerrissen, weil sie sich treu zu ihrem Herrn bekennen. Dass wir uns das einfach klar machen, das, was wir haben, ist nicht normal in dieser Welt. Wir sollten jede Chance nutzen, die wir haben. Und wir sollten beten und vielleicht mit einem persönlichen Einsatz irgendwann dafür sorgen, dass das Herrliche, das Gott getan hat, bis an die Enden der Erde gehört wird. Noch ist Zeit, der Herr kommt. Und es ist ein Ruf an uns, hinauszugehen. Und hinaus heißt, runter vom Eidlinger Gelände, hinauszugehen in diese Gesellschaft und hinauszugehen in diese Welt. Und das Herrliche, das er für uns getan hat, weiterzugeben an jeden Menschen. Und das ist jeder Mensch, den Gott erreichen möchte. Herrliches hat er für uns getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Danke, wenn ihr mit dafür betet. Und wir können Gott nur danken, dass er in seiner Gnade noch so viele Möglichkeiten schenkt, für die Menschen da zu sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.